Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe heute was mitgebracht, um eine Einleitung zu finden für diese Predigt. Das ist ein Spielzeug von meinen Kindern, nicht von mir. Das ist eine sogenannte ABC-Eisenbahn. Und die ist wunderbar. Man kann mit dieser ABC-Eisenbahn wunderbare Sachen lernen, zum Beispiel die Farben, die Zahlen und natürlich auch das ABC, was für Kinder sehr wichtig ist zu lernen. Also ein tolles Spielzeug. Nur unser Problem im Hause Schauer ist, dass wir nur eine ABC-Eisenbahn haben. Und die Situation ist folgende, dass meine Tochter Thalia gerne mit dieser Bahn spielen möchte. Und wie wenn es geplant wäre, will aber auch meine kleinere Tochter Melina auch mit dieser ABC-Eisenbahn spielen. Und ihr ahnt schon, was kommt. Ein Streit entfacht sich um diese ABC-Eisenbahn. Und meistens geht es dann so weiter, dass die Größere diese Bahn dann an sich packt und unbedingt haben will, aber die Kleine nimmt sie auch und zieht sie natürlich zu sich. Und leider fängt die Kleine dann an, etwas wild zu werden und meine größere Tochter zu schlagen. Sie reagiert mit äußerem Zorn, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Aber meine größere Tochter reagiert genauso im Zorn. Sie fängt sofort an zu weinen, läuft zu Mama, um sich einen Verbündeten zu suchen, um zu bekommen, was sie möchte. Und so stehen wir, so kann sich das abspielen beim Hause Schauer im Kampf um ein Spielzeug. Und wir Eltern stehen da daneben und wir seufzen und wir fragen uns, wann hat dieser Streit endlich ein Ende zwischen uns Kindern? Heute sehen wir uns in der Bibel, in 1. Mose, auch eine Geschichte an, in der zwei Schwestern miteinander streiten. Das Objekt ist aber nicht eine ABC-Eisenbahn. Das Objekt ist etwas anderes. Nur das Herz dahinter ist das gleiche wie bei dem Streit von meinen Töchtern. Ihr könnt schon mal 1. Mose 29 aufschlagen. Ich gebe noch etwas eine Einleitung. Mein Ziel mit der Predigt ist zu sehen, woher kommt das? Woher kommt der Kampf und der Streit in unserem Leben, in dem Leben unserer Kinder, in unserem eigenen Leben? Woher kommt das? Es ist klar, wir alle erleben Streit in unseren Beziehungen. Und wir alle können nachvollziehen, was meine Töchter da erlebt haben. Wir stehen alle in Beziehungen, ob es in der Ehe ist, ob es die Familie ist, die Nachbarschaft, die Arbeit, die Schule, die Gemeinde. Wir erleben das, dass Menschen zusammenkommen und wir Menschen sind nun mal Sünder. Und Streit und Kampf ist die unmittelbare Folge daraus. Und das sehen wir und erleben wir täglich überall, wo Menschen zusammenkommen. Aber die Frage ist, woher kommt das? Nun, diese Geschichte, die wir uns heute ansehen, von Lea und Rahel in der Bibel, ist nicht, ich will nicht sagen, ein hervorragendes, sondern eher ein trauriges Beispiel, um das zu illustrieren. Woher kommt Kampf und Streit in unserem Leben? Und ich will gleich vorweg sagen, diese Geschichte beschreibt eine Situation, also die Früchte, die passiert sind und die geschehen sind. Also die äußeren Früchte. Aber um das Herz dahinter zu sehen, werden wir uns anderen Stellen zuwenden. Von dem her seid nicht enttäuscht, wenn wir vielleicht nicht den ganzen Text behandeln oder das auch nicht so in der Tiefe machen. Denn wenn ich könnte das natürlich machen, aber dann würden wir nur bei der Theorie stehen bleiben. Und tut mir leid, ich bin einfach ein Praktiker. Und wir müssen was mitnehmen können von einer Predigt, auch von diesem Text, der nicht so einfach ist. Also wir haben ja schon gesehen, dass auf Jakob, in der Reihe von 1. Mose, die wir durchpredigen, auf Jakob liegt der Segen Gottes. Und Gott wollte durch ihn sich eine Nation bilden. Und seine Nachkommenschaft sollen wie der Staub auf Erde werden. Und durch seine Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein, wie Gott ihm ankündigte in 1. Mose 28, Vers 14. Und als Mose dieses Kapitel schrieb und über Jakob auch schrieb, stand ja das Volk Israel kurz vor der Landeinnahme. Das heißt, Mose wollte ihnen berichten, wie sie überhaupt als Volk entstanden sind. Und wir hatten die letztes Mal gesehen, wie Jakob nach Haran kam und dort selber von seinem Onkel Laban betrogen wurde, sodass er schlussendlich zwei Frauen hatte. Und die eine hieß Lea und die andere hieß Rahel. Und für die musste insgesamt 14 Jahre arbeiten. Aber dieses Verhältnis, wenn man sagen kann, in dieser Drei-Ehe, gestaltete sich schon am Anfang als sehr, sehr schwer. Aber interessant ist, dass durch diese Frauen und ihre Mägde Jakob 12 Söhne insgesamt bekam, woraus die Stämme Israel erwuchsen und wo sich Gott ein Volk gebildet hat, auch durch so eine Geschichte, die wir uns heute ansehen. Und das ist, wie gesagt, wie die letzten Male nicht so vorbildliches Geschehen, aber wir können einiges lernen aus dem Text. Lass uns die Verse anschauen. Ich will eigentlich euch ein bisschen die Struktur zeigen hier oben. Wir sehen, den ganzen Text ist eigentlich eine Abfolge von Situationen, also es geschieht eine Situation, darauf folgt eine Reaktion von jemandem, von Rahel oder Lea. Und von der Bibel her wissen wir aber dahinter, dass hinter all dem ein Herz steckt, woraus wir alle leben und was uns alle antreibt und woraus wir reagieren. Das wäre dann die dritte Sache, wenn ihr nochmal klickt, da oben. Genau, dahinter steckt ein Herz. Wir erleben eine Situation, wir sehen das, das kommt in unseren Herzen. Von den Herzen reagieren wir auf die Situation. Und genauso in diesem Text. Aber lass uns sehen. Wir schlagen 1. Mose 29, habt ihr aufgeschlagen, die Verse 31 bis 34 möchte ich lesen. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben. Und sie gab den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, das sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich schließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Die ältere der beiden Schwestern Lea war von Jakob zurückgesetzt in dieser Drei-Ehe. Das Wort zurückgesetzt bedeutet nicht unbedingt, dass Jakob sie geschmäht hätte oder irgendwie er böse gewesen wäre, sondern es bedeutet einfach, dass er Rahel mehr liebte als Lea und er ihr deshalb mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkte als der Lea. Und so wie man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann, sondern den einen anhängt, wie Jesus sagt, und den anderen verachtet, so konnte Jakob auch nicht beide gleichzeitig lieben. Das war unmöglich. Er liebte Rahel. Und weil er Rahel liebte, verachtete er gleicherweise Lea. Aber Lea, sie wünschte sich ganz klar die Anerkennung und die Liebe von ihrem Mann. Aber sie bekam es nicht. Aber der Text sagt im Vers 31, der lebendige Gott sah Lea, dass sie von Jakob zurückgesetzt war und er glich ihr Mangel aus. Denn Gott öffnete ihren Mutterleib in seiner Souveränität, sodass sie schwanger wurde und Kinder bekommen konnte und Rahel dagegen war unfruchtbar. Und dieses Gesetz des göttlichen Ausgleichs, das gilt auch noch heute. Das heißt, Menschen, die in einem Bereich Mangel haben, bekommen in einem anderen Bereich besonders viel zugeteilt, wo Gott das ausgleicht. Und ich meine, ich kann euch offen sagen, ich war in der Schule nicht gerade der Klügste. Also ich habe nicht die besten Noten nach Hause gebracht. Aber es gab einfach, wo ich super war, da hatte ich immer eine Eins und das war Sport. Und das habe ich einfach gekonnt. Und ich sehe das auch heute noch. Leute, die nicht besonders klug sind oder vielleicht hell im Kopf, die sind so handwerklich begabt, wo jeder andere sich nur sagt, wow, woher kommt das? Da ist ein Ausgleich da. Aber die Frage ist natürlich, was ist besser oder schlechter oder auch in meinem Fall stärker zu sein oder klüger zu sein, das kann man sich natürlich fragen. Aber seht, Gott, er macht einen Ausgleich, irgendwie in irgendwelchen Bereichen. Und Gott, er hat dir ein besonderes Herz für das Verachtete, für das Schwache in dieser Welt. Und viele Stellen in der Bibel machen das deutlich, wie Psalm 138, Vers 6, da heißt es, ja, der Herr ist erhaben, aber er sieht auf den Niedrigen, auf den, der verachtet ist, der schwach ist, der keine große Stärke und Kraft hat. Und so sah Gott auch hier auf Lea und deshalb öffnete er ihren Mutterleib, sodass sie Kinder bekam. Und in den folgenden 4 Geburten sieht man auch, dass Lea erkannte, dass Gott sie wegen ihrer Zurücksetzung mit Kindern beschenkte. Sie hatte das wirklich erkannt. Gott hat mir diese Kinder geschenkt. Denn sie sprach ja nach jeder Geburt und offenbarte darin, was in ihren Herzen ist. Und alle Frauen, die schon einmal ein Kind zur Welt gebracht haben, wissen, was das für ein emotionaler Moment ist, ein Kind zur Welt zu bringen. Und wie viele Emotionen da sind. Und auch hier in diesen Geburten, wie viele Emotionen da drinstecken. Und sogar für uns Männer ist es ein emotionaler Moment, auch wenn man da nur dabei ist und zusieht, wie die Wundergeburt geschieht. Es ist ein sehr emotionaler Moment. Und ich kann mich erinnern, wo unsere erste Tochter zur Welt kam, ich habe geweint, weil mich das so berührt hat, dass Gott sowas machen kann. Es wird nicht erwähnt, dass Jakob bei der Geburt dabei war. Ich weiß nicht warum, wo er war, aber jedenfalls gaben die Frauen damals den Kindern ihre Namen. Und Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben, was seht ein Sohn bedeutet. Und dieser Name, wie auch alle anderen Namen, beschreiben stückweise die Situation, in denen die Frauen standen. Und was sie sich vor allem über alles wünschen, was in ihren Herzen war. Und so gab sie Ruben diesen Namen, weil sich jeder jüdische Vater natürlich Söhne wünschte. Und so war sich Lea hier sicher, dass dieses Baby ihr Mann dazu bringen würde, dass er sie endlich liebt. Denn er wünscht sich ja Söhne. Und das wird auch in ihrer Aussage in Vers 32 deutlich. Denn jetzt wird mich mein Mann lieben. Aber auch dieser erstgeborene Sohn, den Lea Jakob gab, konnte ihn nicht dazu bringen, dass er sie liebt. Und ihr Wunsch nach Anerkennung wurde nicht gestillt. Und auch nachdem sie den zweiten Sohn Simon auf die Welt bringt, erkennt sie, dass auch dieser Sohn von Gott war, weil sie von Jakob zurückgesetzt ist. Und Simeon bedeutet Erhörung und lässt vermuten, dass Lea mit Gott über ihr Elend sprach. Und Gott gab auch ihr dieses Kind. Und so wurde sie wieder schwanger und gebar ihren dritten Sohn. Und alle guten Dinge sind 3, so dachte sie dieses Mal, wird ihr Mann Jakob ihr zugetan sein. Und deshalb gab sie den Namen Levi, was den Wunsch Leas mit ihrem Mann verbunden zu sein ausdrückte. Aber Lea bekam wieder nicht, was sie sich wünschte. Und sie merkte das in Umgang mit ihrem Mann. Und das muss für Lea ganz eine schmerzvolle Situation gewesen sein, sich ihrem Mann hinzugeben, der zwar seine ehrliche Pflicht erfüllte, aber ihr seine Zuneigung vorenthielt. Und alle, die schon einmal verliebt waren und abgewiesen wurden, die können das nachvollziehen, wie schmerzhaft das ist, welche schmerzhafte Erfahrung die hier Lea auch machte. Lea, sie wollte geliebt werden von ihrem Mann. Und das ist eigentlich ein guter Wunsch, den wir alle Menschen haben. Wir wollen geliebt werden. Es war nicht in erster Linie das sündig, dass sie geliebt werden wollte. Nur das Problem war, sie machte sich davon abhängig. Sie dachte in ihrem Herzen, das ist das Höchste in meinem Leben, von meinem Jakob geliebt zu werden. Das ist das Größte und das muss ich haben. Und deshalb versucht sie alles dafür zu tun, um das zu bekommen. Und ihr Lieben, hier sehen wir, wie gute Dinge, gute Wünsche, die wir haben können, zu einem Götzen in unserem Leben werden können. Ein Götze, der sich über Gott stellt, indem wir mehr Aufmerksamkeit und Liebe schenken als Gott. Und wo wir dann alles tun, um nur das eine zu bekommen. Und ich meine, das ist mein Glück und meine Zufriedenheit, wenn ich das habe. Und wenn wir die Geschichte Leas weiterlesen, von Lea, dann ist das ein immer wiederkehrendes Muster in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Sie wünschte sich, anerkannt und geliebt zu sein. Und das war ihr Götze, der sie antrieb. Und seht, als sie nach den vier Söhnen sah, dass sie keine Kinder mehr bekam, sondern dafür Rahel durch ihre Magd dem Jakob Kinder gebar, dann griff auch sie zu unlauteren Mitteln. Wir lesen mal die Verse 9 bis 13 und bleiben bei der Lea. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, dann nahm sie ihre Magd Zilpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Zilpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück. Und sie gibt ihm den Namen Gad. Und Zilpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meiner Glückseligkeit. Denn glückselig preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Assa. Und hier sehen wir wieder, was Leas Herz regierte. Sie wollte Anerkennung. Und wenn sie es doch nicht von ihrem Mann bekam, wollte sie von anderen Menschen glückselig gepriesen werden und diese Anerkennung bekommen. Interessant ist hier, dass sie in den Aussprüchen nach der Geburt Gott nicht mehr erwähnt wie vorher. Also es ging ihr nicht mehr um Gott, sondern es ging ihr um ihr eigenes Glück und dass andere sie glücklich preisen sollten. Warum? Weil Lea hatte sich selber in ihrem Leben im Zentrum. Und sie wollte die Anerkennung von Menschen mehr als das, was Gott ihr schenkte. Die Geschichte geht weiter und als Ruben, der erste Sohn Leas, so alt war, dass er allein losziehen konnte, fand er etwas Besonderes auf dem Feld. Wir lesen die Verse 14 und 16. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte, und fand Duda ihm auf dem Feld. Und er brachte sie zu seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von den Duda ihm deines Sohnes. Sie aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Duda ihm meines Sohnes nehmen willst? Sagte Rahel zu Mark, er denn diese Nacht bei mir liegen als Entgelt für die Duda ihm deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, dann ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich, gekauft mit den Dudaim meines Sohnes, da lag er in dieser Nacht bei ihr. Ruben fand Dudaim, was sind das? Das sind sogenannte Liebesäpfel. In manchen Übersetzungen heißt es auch Liebesäpfel. Und das bezeichnet eine gelbe Frucht der Altraunwurzel. Ich habe sie nie gesehen. Sie sind kleinen Äpfel ähnlich. Und ihnen schrieb man eine günstige Wirkung auf Liebeskraft und auf Fruchtbarkeit zu. Rahel war unfruchtbar. Und was wollte sie natürlich? Sie wollte diese Liebesäpfel haben, weil sie dann erhoffte, schwanger zu werden, Kinder zu bekommen. Und sie wollte das um jeden Preis haben. Und in der Antwort Leas sehen wir, wie viel Spannung da zwischen den beiden stand. Und das jahrelang, so ein Konflikt, eine Rivalität, die sich über Jahre lang hingezogen hat. Und wir sehen, wie sich Lea die Liebe ihres Mannes erkaufte. Sie erkaufte sich, dass Jakob mit ihr diese Nacht verbringt. Aber warum tut Lea das, ihr Lieben? Warum tut sie das? Was war in ihren Herzen? In ihren Herzen war der Götze der Anerkennung, der ihr Herz regierte. Und so machte sie es, dass sie sich Liebe auf Bezahlung erkaufte. Und ihr Lieben, das kann man heute auch noch in der Ehe machen, wo die Liebe zueinander nicht bedingungslos ist, sondern von Bedingungen abhängig sind. Das heißt, wenn du mir das und das gibst, dann gebe ich dir das und das. Und wenn wir das machen, dann machen wir unsere Liebe zueinander abhängig von dem, wie sich der Partner verhält. Und wenn der Ehepartner mich schlecht behandelt, dann behandle ich ihn auch schlecht. Und wir verstehen nicht, was wirklich Liebe bedeutet. Und wie Gott uns seine Liebe vorgelebt hat. Sie war bedingungslos. Er hat keine Bedingungen geknüpft. Aber die Frage ist, warum machen wir das? Weil wir im Zentrum stehen in unserem Leben. Und weil gewisse Dinge unser Herz regieren, wie bei Lea hier die Anerkennung. Gottes Gnade wurde Lea wieder schwanger und sie gebar Jakob einen fünften und einen sechsten Sohn. Und im Vers 20 sehen wir wieder einen Ausspruch Leas und ihren großen Wunsch in ihren Herzen, wofür sie bereit war, alles zu tun. Vers 20, da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und sie gab ihm den Namen Sebulon. Lea wollte anerkannt und geliebt werden von ihrem Mann. Und wie gesagt, es war ein guter Wunsch. Sie war die Ehefrau. Es ist ein guter Wunsch, geliebt zu werden. Aber ihr Wunsch wurde in ihrem Herzen so ein Götzen. Und sie liebte damit die Anerkennung von Menschen mehr als die Anerkennung Gottes. Und sie machte sich davon abhängig und war unglücklich, weil sie nicht bekam, was sie wollte. Und seht, wie leicht werden gute Wünsche, die wir auch haben in unserem Leben, zu einem Götzen. Und wir sehen in Johannes 4 eine andere Frau, die ihre Erfüllung in der Liebe von Männern suchte. Der Text sagt, sie hatte 5 Männer gehabt und doch war ihr Herz leer und durstig geblieben. Und Jesus Christus, er begegnet dir in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit und zeigt dir in diesem Gespräch auf, wenn sie ihren Durst in der Horizontalen, in der Beziehung zu Männern und nicht in der Vertikalen, in der Beziehung zu Gott zu stillen versucht, wird sie was? Sie wird immer durstig bleiben. Sie wird immer durstig bleiben. Und ihr Lieben, das ist fatal, wenn sich unser Herz am Menschen hängt und wir von ihnen erwarten, was uns nur Gott schenken kann. Und ich sage dir, mach das niemals. Geh niemals eine Beziehung ein aus diesem Grund oder heirate niemals aus diesem Grund, dass du geliebt und anerkannt werden möchtest von deinem Mann und du dir das so sehr wünschst. Und ich sage dir, du wirst nur enttäuscht werden, wie die Frau im Jakobsbrunnen, die schon in der 5. Beziehung stand und noch immer durstig war. Und Jesus sagt dir, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich habe dieses Wasser, von dem du nie wieder Durst bekommst für deine Seele. Ich bin die Lösung für das Problem, was du suchst in deinem Herzen. Und seht, wir alle haben diesen Herzensdurst. Und wir alle beten an, weil wir von Gott so gemacht sind. Aber wir neigen dazu, das Geschaffene mehr zu verehren als den Schöpfer, wie hier Lea tut, die hier Jakob mehr verehrte Und als Gott und den Götzen mehr Zeit schenkt als Gott. Und seht, es ist die Liebe von einem Menschen, die körperliche Zuneigung oder die Anerkennung, gemocht zu werden, alles, was zum Götzen werden können. Das sind gute Wünsche und hier vorne sind Wünsche, die gut sein können, aber die in unserem Herzen zu einem Götzen werden können, dem wir dienen müssen und wo wir Erfüllung und Zufriedenheit erwarten und die sich in ihrem Leben über Gott stellen und die unsere Liebe zu Gott rauben. Und ihr Lieben, wenn wir dann diese Dinge nicht bekommen, dann sind wir bereit zu sündigen, koste es, was es wolle. Und wir sehen das bei der Frau aus Johannes 4 und wir sehen das hier bei Lea. Aber ihr Lieben, das kann alles unsere Herzen reagieren und erst diese Woche, als ich mich vorbereitet habe, ist interessant, auf diese Predigt und wo ich mich selber geprüft habe und ich auch einen Eheabend hatte mit meiner Frau und wir ein Buch gelesen haben, ein sehr gutes, hat Gott mir auch gezeigt, dass dieser Götze auch in meinem Leben da ist. Dass dieser Götze der Anerkennung von Menschen auch mich oft antreibt. Und ich habe das beobachtet und meine Frau, sie hat mir geholfen, verschiedene Früchte in meinem Leben zu sehen, wo man das zurückführen kann, dass der Götze der Anerkennung in meinem Herzen ist. Und sei es Menschenfurcht, dass ich Menschen zu viel Autorität gebe in meinem Leben, mich mehr drehe um das, was Menschen von mir denken, anstatt um das, was Gott von mir denkt. Oder sei es die Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu tun. Alles Dinge, die Wurzeln haben im Götzen der Anerkennung, weil ich anerkannt werden möchte von anderen. Und wenn du an dein Leben denkst, dann bin ich mir sicher, dass du das auch kennst. Dass du dir gewünscht, von anderen gemocht und anerkannt zu werden. Und wir tun verschiedene Dinge, um das zu bekommen, weil dieser Götze unsere Herzen regiert. Und wenn wir das nicht bekommen, dann fallen wir in Selbstmitleid und ziehen uns zurück von anderen, wie ich bei mir auch schon beobachten musste. Oder dann sind wir eifersüchtig auf andere, dass sie das bekommen. Oder wir haben Konflikte mit anderen, weil sie uns nicht geben, was wir wollen. Warum? Weil nicht Gott in unserem Herzen im Zentrum ist, sondern unser eigenes Ich und dieser Götze uns antreibt. Aber seht, Gott, er zeigt uns diese Dinge und dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er mir die Woche auch diese Dinge in seiner Güte gezeigt hat. Er zeigt uns das nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um unsere Not für Jesus Christus zu zeigen, dass wir unseren Götzendienst anerkennen und uns zu unserem Herrn ans Kreuz bringen, dass wir dort Vergebung erfahren und die Kraft zur Veränderung, dass sich unser Leben wieder neu um seine Verherrlichung dreht und dass wir wieder neu unseren Lebensdurst, den wir alle haben in unseren Herzen, dass wir ihn wieder neu uns stillen lassen von unserem Herrn und dass wir zum Beispiel die Anerkennung von Menschen gar nicht mehr anstreben, weil Gott in unserem Zentrum ist, dass er unser Ein und Alles ist. Interessant ist, als Lea ihren vierten Sohn Juda bekam, geschah das ein Stückweise in ihrem Leben. Ihr Wunsch nach Anerkennung von ihrem Mann, in ihrem Wunsch kam sie zur Ruhe, weil sie sich an Gott wandte. Wir lesen Vers 35, wo sie ihren vierten Sohn bekam. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte: Diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Und anscheinend merkte sie hier an dieser Stelle nach vier Söhnen, es ist nichts zu machen. Ich kann Jakob, weiß ich noch wie viele Kinder gebären, aber ich kann ihn nicht dazu bringen, mich zu lieben. Und so entschied sie sich bei der Geburt, nach dieser Geburt, Gott, den Herrn zu preisen. Und hier richtet sie ihren Blick weg von ihrem Wunsch, was sie hat in ihrem Herzen. Hier richtet sie ihren Blick weg hin zu Gott. Und ich will Gott preisen, auch wenn ich diesen Wunsch, den ich jetzt so sehr habe, nicht bekomme. Ich will trotzdem Gott preisen. Und interessant ist, dass gerade aus dem Stamm Juda später der verheißene Messias kommen sollte. Und auch wenn sie später wieder in den gleichen Wunsch zurückfiel, wie wir gesehen haben, gibt sie hier uns den Schlüssel, wie wir mit unerfüllten Wünschen umgehen sollen. Wenn wir sie nicht bekommen, dann darf es nicht weitergehen hin zu einem Götzen, sondern wir müssen uns entscheiden, uns Gott anzuvertrauen. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich gerade das nicht bekomme, aber ich vertraue mir dir an und ich will deinen Willen tun. Und wisst ihr, wenn er in unserem Leben im Zentrum ist, wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir uns um sein Reich drehen und um ihn drehen, dann können wir auch eine Ruhe haben, auch wenn wir gewisse Dinge nicht bekommen. Wenn wir sie nicht haben, wir können in Gott eine Ruhe haben, weil wir Gott vertrauen. Und dann machen wir uns nicht mehr abhängig von Menschen und ihrer Anerkennung. Und an dieser Stelle gelang das Lea uns zum Vorbild, auch wenn sie die Liebe und Anerkennung nicht bekam von Jakob. Sie pries Gott, dass er ihr 4 Söhne schenkte. Und so kam sie stückweise zur Ruhe, auch wenn ihr Wunsch nicht gestillt wurde. Und vielleicht bist du wie Lea auch in der Rolle, dass du einen Partner hast, wo du vielleicht nur wenig Anerkennung und Liebe bekommst. Und du wünschst dir das so sehr. Und das ist ein guter Wunsch, geliebt zu sein. Aber nochmal, es darf nicht weitergehen. Du darfst dich nicht davon abhängig machen. Sonst wird das so ein Götzen in deinem Leben. Du musst lernen, dich Gott anzuvertrauen und zu bitten, Herr, sei du mein Ein und Alles, von dem ich meine Anerkennung schon jetzt habe. Hilf mir, deine Liebe zu mir zu verstehen. Und bewahr mich vor dem Denken, ein Mensch könnte mir das geben, was ich schon längst in dir habe. Und du kannst trotz unerfüllten Wünsche Ruhe in Gott, weil du ihm von ihm geliebt und angenommen bist in Christus. Aber ihr Lieben, das ist dieser Kampf, der in unseren Herzen sich abspielt. Und es offenbart, was unser Herz regiert, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Dann offenbart das, welche Götzen in unseren Herzen sind. Lea ist, wie gesagt, ein Vorbild hier in uns in diesem Bereich. Aber lass uns zu Rahel kommen. Wie ging sie mit ihren unerfüllten Wünschen um? Situation Rahels. Wir lesen Verse, Kapitel 30, die Verse 1 bis 2. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Interessant ist zu sehen, dass nichts darüber steht, dass Lea eifersüchtig wurde, weil ihre Schwester mehr geliebt war von Jakob als Rahel. Aber Rahel wurde eifersüchtig auf ihre Schwester, weil sie Kinder bekam, aber sie nicht. Und seht, sie hatte das, was Lea sich wünschte. Sie hatte es, geliebt zu sein von einem Mann. Aber war sie glücklich und zufrieden? Nein, sie war nicht glücklich und zufrieden. Sie wollte Kinder wie ihre Schwester. Und das ist genauso ein guter Wunsch, Kinder zu bekommen. Aber auch dieser Wunsch kann zu einem Götzen werden in unserem Leben. Und das war es bei Rahel. Und in ihren Worten an Jakob sehen wir, was ihr Herz reagierte. Sie sagt mir, gib mir Kinder sofort, sofort. Also nicht, Jakob, könntest du mir bitte Kinder schenken? Nein, gib mir Kinder sofort, sonst sterbe ich. Und wir sehen hier wieder, wie ein unerfüllter Wunsch zur Sünde werden kann. Ted Tripp, er entwickelte mal sehr gut von Jakobusbrief her eine Falltreppe des Begehrens und die diesen Zustand von Rahel sehr gut beschreibt. Die Falltreppe des Begehrens geht folgendermaßen, dass wir einen Wunsch haben. Also wir alle haben Wünsche und wenn wir keine Wünsche mehr haben, dann sterben wir. Also es ist ganz normal, dass wir Wünsche haben in unserem Leben, dass wir etwas wollen. Aber dieser Wunsch, dieses Begehren kann weitergehen, dass wir uns nicht Gott anvertrauen mit diesem Wunsch, sondern dass daraus ein Verlangen, ein Fordern wird. Also ich will das unbedingt haben. Also daraus entwächst ein absolut notwendiges Bedürfnis. Ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Und dann kommt die nächste Treppe, die Erwartungshaltung. Ich will das von dir bekommen, wenn nicht, dann hole ich es mir. Und dann die Enttäuschung, Ärger, du stehst mit dem Weg, was mein Herz regiert, bis hin zur letzten Stufe, zur Bestrafung, das machst du nicht mit mir, dafür bezahlst du. Und dieses Vorgang sehen wir bei Rahel hier, lass uns das mal genauer ansehen. Ja, Rahel hatte einen Wunsch, sie wollte Kinder. Und Kinder waren natürlich ein sehr hohes Gut in der damaligen Kultur und sehr hoch angesehen. Und ihr war es nicht genug, dass Jakob sie liebte, sie wollte Kinder. Aber wie gesagt, sie vertraute sich mit ihrem Wunsch nicht Gott an und schüttet ihr Herz nicht Gott aus, wie Lea das nach der Geburt Judas tat, sondern sie wandte sich an ihren Mann. Und später veränderte sich das ein wenig, wenn ihr Vers 22 ansieht, wo sie einen weiteren erbeten hat von Gott. Sie wandte sich in dem Moment an Gott und hat sich Gott anvertraut. Aber hier wandte sie sich an ihren Mann. Und sie, aus ihrem Wunsch wurde eine Forderung an Jakob. Es ist, wie gesagt, keine Bitte, sondern du gibst mir Kinder und das sofort. Und Rahel, sie verliert hier total den Blick auf die Realität. Denn konnte Jakob ihr Kinder schenken? Niemals. Sie denkt nicht daran, dass Jakob nur ein Mensch war, der ihr keine Kinder beschaffen kann, sondern Gott kann ihr Kinder schenken. Und Psalm 127, Vers 3 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und es war bekannt, dass es so ist, auch von den Erlebnissen von Sarah und von Rebekka, die auch unfruchtbar waren und denen Gott Kinder geschenkt hat. Und das wusste man. Also sie erwartet hier Unmögliches von Jakob. Und kein Wunder, dass dieser Jakob zornig darauf reagierte. Obwohl diese Forderung, will ich sagen, seiner Rahel nur der Druck war. Und auch Jakob hatte hier ein Begehren in seinem Herzen, weshalb er dann zornig wurde. Auch er reagierte hier in sündigen Zorn. Und so konnte er auf seine geliebte Frau so schnell zornig werden. Also aus der Forderung Rahels wurde ein absolut notwendiges Bedürfnis. Also wenn sie das nicht bekommen würde, würde sie sogar dafür sterben, wie sie sagt. Sie braucht Kinder um jeden Preis, um glücklich zu sein. Und Lieben, das ist nichts anderes als Anbetung. Wenn ich von irgendetwas erwarte, dass das mich glücklich macht, neben Gott, dass ich das von anderen Dingen erwarte, um glücklich zu sein. Und daraus entsprang eine Erwartungshaltung. Ich will das von dir bekommen, Jakob. Und wenn nicht, dann hole ich es mir auf einen anderen Weg. Also sie war bereit, alles dafür zu tun und dafür zu sündigen. Und nachdem Jakob ihr unfreundlich antwortete, war natürlich Ärger bei ihr da. Und sie zeigte ihre Enttäuschung und ihren Ärger darüber, nicht zu bekommen, was ihr Herz regierte. Denn was machte sie? Sie war bereit, zu sündigen für ihren Wunsch, indem sie Jakob ihre Magd anbot, damit sie von ihr dann Kinder bekommen sollte. Und eine Magd war damals im Besitz ihrer Herrin und Bilha war also quasi wie Sklavin von Rahel. Also sie musste tun, was ihre Herrin Rahel verlangte. Und so schlief sie mit Jakob und gebar ihr Kinder. Und die letzte Stufe ist noch, die wir hier sehen, dass Rahel auch bestrafte. Das heißt, das machst du nicht mit mir. Rahel war bereit, für ihren Wunsch zu sterben. Und das zeigt ihre Bestrafung Jakob gegenüber, wenn sie nicht bekommt, was sie wollte. Sie ist bereit, ihm sein Allerliebstes zu nehmen, ihm wegzunehmen und ihn dadurch zu strafen. Und wer weiß, wie sie Jakob noch dafür bestraft hätte, wenn er auf ihren Vorschlag mit der Magd nicht eingegangen wäre. Und so schlief Jakob mit Rahels Magd Bilha und sie wurde schwanger. Und Rahel bekam, was sie wollte, einen Sohn. Und weil Bilha die Magd Rahels war, galt vom Gesetz her, sie war die rechtmäßige Mutter. Und deshalb gab sie ihm auch den Namen, den das Kind haben sollte. Denn der Name war Dan. Und interessant ist ihre verdrehte Sicht im Vers 6. Da sagte sie, Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Hat Gott ihr wirklich Recht verschafft? Nein. Sie hat sich selber Recht verschafft. Sie hat sich selber geholt, was sie wollte. Sie hat ihr eine total verdrehte Sicht und Sünde macht so blind. Sie sah es aber nicht. Bilha wurde nochmal schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Vers 8 wird wieder ihre verdrehte Sichtweise deutlich, aber auch worum es in den Herzen ging. Vers 8 heißt es, versprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihr den Namen Naphtali. Was wollte Rahel? Sie wollte siegen im Kampf gegen ihre Schwester. Und ihr unerfüllter Wunsch in dem Herzen, ihr Götze, drängte sie auf ihre Schwester, eifersüchtig zu sein, zu kämpfen und mit ihr zu streiten, um zu bekommen, was sie wollte. Und würde man damals Rahel fragen, sag mal, warum kämpfst du so gegen deine Schwester? Warum bist du so eifersüchtig? Wisst ihr, was sie gesagt hätte? Sie hat gesagt, ich kämpfe, weil sie Dinge hat, die ich nicht habe. Also meine Schwester ist der Grund, warum ich mit ihr kämpfe. Und hätte man Lea gefragt, sag mal, warum streitest du mit deiner Schwester? Was würde sie sagen? Sie würde sagen, Rahel ist der Grund. Sie reizt mich dazu. Ihr Lieben, wenn wir streiten und kämpfen, sehen wir immer den Grund in etwas anderen, aber nie in uns. Und das sehen wir auch hier. Aber die Bibel offenbart uns diese Lügen in uns und zeigt sie uns auf, wo das wahre Problem liegt. Und das wahre Problem liegt in erster Linie nicht in dem anderen, in der Situation, sondern das wahre Problem liegt in unseren Herzen. Und wenn wir zu dieser zentralen Stelle gehen im Neuen Testament, die uns das sagt, dann schlagt Jakobus 4 auf. Jakobus 4, wo das so deutlich wird, wo das wahre Problem für den Kampf und den Streit in unserem Leben ist. Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Woher kommen sie? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu verkeulen. Woher kommt das Ganze? Es kommt aus unseren Herzen. Dort ist der wahre Kampfplatz für Streit. Dort sind Begierden und Wünsche, die auch gut sein können, aber die uns wichtiger werden als Gott. Und deshalb sind wir bereit, dafür zu streiten und zu kämpfen. Und Gefühle der Wut und die darauf folgenden Worte und Handlungen offenbaren, was unser Herz regiert. Es kommt zum Vorschein, dieser Druck bringt zum Vorschein, was in unseren Herzen ist. Das ist wie bei einer Ketchupflasche. Wenn man draufdrückt, dann kommt einfach raus, was drin ist. Und wenn bestimmte Situationen in unserem Leben da sind, dann kommt raus, was in unseren Herzen ist. Und so seht so auch hier bei Rahel und Lea. Auch wenn die beiden das nicht sehen und sie so ihre angespannte Beziehung über Jahre lang hinzog und es gab keine Lösung, es gab keine Veränderung. Da war jahrelang Streit, Rivalität und Spannung da. Und auch Jakob konnte da nicht helfen. Wir lesen wenig von ihm, dass er eingriff und dass er versucht hätte, diese beiden zusammenzubringen. Und ich kann mir gut vorstellen, er befand sich in jener Hilflosigkeit, die auch wir erleben als Eltern, wenn zum Beispiel unsere Kinder streiten. Und wir absolut nicht wissen, was sollen wir tun? Wie sollen wir helfen, dass endlich Frieden einkehrt? Also wir haben gesehen, unser Herz ist der wahre Kampfplatz, wie Jakobus deutlich macht. Streit offenbart, wen wir anbeten. Streit offenbart, um wen wir uns drehen in unserem Leben. Und ich will euch das noch etwas bildlich darstellen. Viele von euch kennen dieses Diagramm, was es so gut darstellt, um zu sehen, wo ist das wahre Problem. Und dieses Diagramm ist eigentlich eine Analogie, die auch ständig in der Bibel benutzt wird, wie im Psalm 1, Jeremia 17 oder Matthäus 7. Es ist, wo unser Leben wie ein Baum beschrieben wird. Ja, wie ein Baum. Und ein Baum erträgt ja gute oder schlechte Früchte. Warum? Weil seine Wurzel entweder gut oder schlecht ist. Aber denk einmal an einen Streit in dein Leben. Ich meine, wenn du noch nie einen Streit hattest und nie einen Konflikt, dann kannst du jetzt, brauchst du nicht zuhören. Aber natürlich, wir haben, alle haben Streit und Kampf in unserem Leben. Okay, lass uns sehen, was war deine Situation? Was war die Situation, warum es dazu gekommen ist? Wir nennen das die Sonne, die Hitze. Hier ist die Hitze. Die Situation. In welcher Situation standst du? Vielleicht bist du verheiratet und du hast nun mal einen Sünder geheiratet. Und bei einem Sünder ist es normal, dass ein Sünder schuldig an dir wird. Deine Situation, du bist Mann oder Frau. Oder du hast Kinder, die Sünder sind. Es sind Kinder da, die dich in eine Situation bringen, wo Streit und Konflikte entstehen kann. Oder du bist an einem schwierigen Arbeitsplatz. Oder in der Schule, du hast Menschen um dich, die Sünder sind, die an dir schuldig werden, die dich verletzen. Oder du bist Glied einer Gemeinde oder hier in der Gemeinde und hier sind Menschen, die Sünder sind und die verletzen können, die an dir schuldig werden. Und so kann ein Streit oder ein Konflikt entstehen. Und wir sehen, dass der äußere Mensch, wenn hier der Baum ist, unser Leben, dann gibt es hier ganz verschiedene Früchte. Er hat einen Stamm. Es gibt hier ganz verschiedene Früchte, die sich offenbaren in unserem Leben, wenn ein Streit da ist. Und diese Früchte sehen wir, weil das ist unser äußerer Mensch. Wir nennen das den äußeren Menschen. Das sehen wir, was für Früchte da sind, wie bei einem Baum, der Früchte trägt. Wir sehen das, diese Früchte. Nun, was ist da? Was sind da für Früchte in unserem Leben, wenn wir einen Streit haben? Vielleicht, ja, in erster Linie ist da Streit, Konflikt. Eine Frucht, auch Zorn, kann eine Frucht sein. Das heißt, ich reagiere in einem sündigen Zorn, entweder nach außen, indem ich laut wäre, indem ich schreie oder wütend werde, oder vielleicht auch Dinge durch die Wohnung werfe. Zorn nach außen, aber es gibt auch den inneren Zorn. Das heißt, ich ziehe mich zurück von einem Menschen. Ich bestrafe ihn dadurch, dass ich schweige, dass ich ihm aus dem Weg gehe, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun habe. Auch das ist Zorn, die eine Frucht sein kann in unserem Leben. Was gibt es noch für Früchte? Vielleicht sind das schlechte Worte gewesen. Ganz schlechte, schädliche Worte, die andere verletzt haben. Da war Spannung da, da waren auch schlechte Gedanken als Frucht. Schlechte Gedanken oder auch Groll und Bitterkeit, die daraus erwachsen können. Also alles Früchte, die in einen Streit sich zeigen können in unserem Leben. der äußere Mensch. Aber die Bibel sagt, oder Jakobus sagt hier, woher kommt das? Natürlicherweise sagen wir als Menschen, ja, das kommt alles daher, weil der andere so ist, weil der andere mich so schlecht behandelt, weil er Dinge macht, die mir nicht gefallen. Deshalb kommt das in mein Leben. Aber Jakobus sagt, es kommt aus unseren Herzen. Das ist der innere Mensch, den keiner sieht, aber Gott sieht ihn. Und dort ist der wahre Kampfplatz für unser Leben. Aus unseren Herzen leben wir alle Menschen. Und unsere Früchte zeigen, was in unseren Herzen ist. Und die Bibel macht es über 800 Mal deutlich, dass wir aus unserem Herzen leben. Wie Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles, was du hast, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und in deinem Herzen wolltest du etwas, es war ein Begehren da, in diesem Konflikt, und aus diesem Begehren sind dann diese verschiedenen Früchte gewachsen. Denk mal an deinen Konflikt, was wolltest du? Was hat dich angetrieben? Was war dein Wunsch? Was würdest du sagen, ich wollte das und jenes und dafür bin ich bereit zu streiten? Im Endeffekt wolltest du, dass mein Wille geschieht. Mein Wille soll geschehen. Weil mein Wille nicht geschieht, deshalb bin ich bereit zu streiten und zu kämpfen. Und wenn sich jemand an mir versündigt, dann bin ich bereit, zornig zu werden oder schlecht darauf und sündig darauf zu reagieren. Und ihr seht, die Bibel macht uns deutlich, da ist der wahre Kampfplatz. Dass wir im Endeffekt einen Konflikt haben mit unserem Schöpfer, weil wir nicht uns um ihn drehen, um sein Reich, sondern um unser eigenes Reich. Und wenn jemand nicht unserem Reich dient, dann kämpfen wir, dann streiten wir mit dieser Person, weil wir nicht bekommen, was wir möchten. Und seht, ihr Lieben, das ist der Grund, warum Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Warum er gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben. Für unsere Schuld ist Jesus gekommen, weil wir ihm nicht den ersten Platz geben im Leben, sondern weil wir ihm Konkurrenz machen durch unser Leben. Deshalb ist Jesus Christus gekommen. Und ihr Lieben, wenn wir erkennen, dass Jesus Christus der ist, der unsere Schuld vergibt, dann kann ich das anerkennen, wo das wahre Problem ist in meinem Herzen. Dann muss ich nicht sagen, hier der andere Schuld, warum sich das alles zeigt in meinem Leben, warum ich so reagiere. Dann kann ich anerkennen, ich bin ja das Problem. Ich wollte etwas, was ich nicht bekommen habe. Ich bin schuldig geworden, weil mein Wille nicht geschehen ist. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, vergib mir, dass ich mich versündigt habe im Endeffekt an dir, weil ich andere Dinge mehr geliebt habe als dich. Und dann kann ich das Jesus Christus bekennen. Und das ist die Lösung für jeden Konflikt, für jede Beziehung, die gebrochen ist. Dass wir anfangen, Dinge zu bekennen. Und der Johannesbrief sagt es, dass Jesus Christus treu und gerecht ist. Und dass er uns die Sünde vergibt, wenn wir sie ihm bekennen und wenn wir zu ihm kommen mit unserer Schuld, schenkt er uns Gnade im Evangelium. Und ihr Lieben, das ist die Lösung für Streit, für Konflikt in unserem Leben, im Endeffekt für mein Herz, weil aus Liebe zu Jesus Christus soll etwas anderes erwachsen. Denn in meinem Herzen möchte er einen Anbetungswechsel vollziehen. Er möchte, dass nicht mehr ich in mein Leben ins Zentrum bin, sondern dass sein Wille geschieht. Dass ich Gottes Wille tun möchte in mein Leben. Und das geschieht durch das Evangelium, durch seine große Liebe, durch seine große Gnade. Und dass daraus dann ein Baum wächst, der gewurzelt ist in unseren Herrn, der leben möchte für ihn. Und der ganz anders reagiert auf Situationen in seinem Leben. Und die Situation muss sich nicht verändern. Das heißt, du bist noch immer verheiratet mit einem Sünder. Du bist noch immer, hast noch immer Kinder, die Sünder sind, oder hast noch immer einen schweren Arbeitsplatz, oder bist noch immer in einer Gemeinde, wo Sünder sind. Aber weil Jesus Christus und sein Wille dein Herz regiert, reagierst du ganz anders auf gewisse Situationen. Und anstatt Streit und Konflikt zu haben, wachsen bei dir die Früchte wie Frieden und Harmonie, dass du dem Frieden nachjagen möchtest, auch mit einem Menschen, der an dir schuldig wird. Dass du statt Zorn in Gnade auf Menschen reagierst, weil du begriffen hast, wie groß die Gnade Gottes für dein Leben im Evangelium ist. Wie viel Gnade er dir schenkt, obwohl du Jesus Christus täglich verletzt. Und er schenkt dir Gnade und Vergebung. Und du kannst dann auch Gnade weitergeben an Menschen, die dich verletzen. Oder dass du anstatt das Böse mit Bösem vergilst, dass bei dir die Früchte wachsen, dass du Böses mit Guten vergelten willst. Auch wenn der andere immer wieder schuldig wird, aber du willst, weil Gottes Wille dein Leben regiert, du willst das Böse mit Guten vergelten. Und statt schlechte Worte willst du gute Worte sprechen, freundliche Worte, auch wenn sich der andere vielleicht nicht ändert. Und statt sich zu verteidigen und zu rechtfertigen, zu sagen, der andere ist schuld an meinem Konflikt, willst du Dinge auch bekennen. Du willst Sünde bekennen, in erster Linie Gott und in zweiter Linie auch anderen, und willst zugeben, was dein Herz regiert hat, und darum um Vergebung bitten. Und ihr Lieben, nur so kann das geschehen in unserem Leben, wenn in unseren Herzen ein Anbetungswechsel stattfindet. Und wenn wir aufhören, für unseren Willen zu leben und sagen, Herr Jesus, du bist wert, für mich ans Kreuz zu gehen. Und ich möchte nicht mehr meinen Willen, sondern ich möchte deinen Willen tun in meinem Leben. Und ich möchte tun, was dir gefällt, und dich verherrlichen. Also, was ist das Problem hinter jedem Streit, hinter jedem Kampf? In erster Linie liegt das Problem in dem, dass ich habe mit meinem Schöpfer. Dass ich meinem Schöpfer nicht die Ehre gebe, die er verdient, sondern mich um mein eigenes Reich drehe. Aber wir sehen, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum Jesus Christus